Eine neue Woche und eine brandneue Folge vom Podcast Der Schwarze Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich einen kritischen Blick auf die Politik werfen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Der Koalitionsvertrag steht schneller als gedacht und ist trotzdem nur unser zweitwichtigstes Thema, denn Donald Trump stellt alles andere in den Schatten und auch Nancy Faeser geht sozusagen mit einem Knall in Politikrente, dazu aber später mehr. Jan, man kommt so gar nicht mehr wirklich mit. Erst die Rachezölle von Trump für die ganze Welt in zweistelliger Höhe, dann Börsencrash am Panic Monday. Jetzt nimmt er wieder alles zurück, nur China muss bluten. Donald außer Rand und Band. Erkennst du irgendeine Strategie dahinter?
Na gut, alles zurück. Schauen wir mal. Das ist jedenfalls, also angekündigt ist es ein Moratorium, ja. Also 90 Tage. So, insofern auch, fand ich dann wieder auch kurios, dass jetzt sofort die Börse wieder anzieht, weil er hat jetzt nicht gesagt, das war's, yes? Die große Trump-Show sei beendet. Aber in der Tat, also festschnallen für alle, die Aktien besitzen. Ein Freund aus Amerika rief mich an, Anfang der Woche. Hatte gerade auf sein Portfolio geguckt, minus 60.000. Das war ein Wort. Wow. So, und das, also der hatte jetzt ein bisschen, was hat der angelegt, $300.000.
Mhm.
Ja.
Ein bisschen
so,
was.
Das, ja, das aber so, da hat es reingeregnet. Aber es regnet ja nicht nur bei dem rein.
Ja.
Insofern, für uns heißt das, da sitzen wir mal am längeren Hebel in Deutschland.
Mhm.
Weil auch die Deutschen besitzen Aktien, das hat aber nicht die Bedeutung, die es für die Amerikaner hat. Also wir, nicht unsere gesamte Altersvorsorge beruht darauf, dass es mit der Börse nach oben geht. So, das ist in Amerika ganz anders. 160 Millionen Amerikaner sind am Aktienmarkt. Im Wesentlichen auch mit ihren 401ks, das sind die Altersvorsorgeprogramme, die steuerlich begünstigt sind. So, und die haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, wie ihr die Altersvorsorge zerbröselt. Und dann hat auf der anderen Seite halt diese Gesundbeter, also wie den Finanzminister Herr Bessen, der dann da sitzt bei Fox News und darauf angesprochen, sagt, naja, also die Finanzmärkte, also er müsse die mal loben, die würden so smoothly arbeiten. Ja, und dann also der Handelsminister sagt, also vertraut Donald, der Donald Trump hat letztes Mal recht gehabt, er wird wieder recht haben und so weiter. Und dann eben die harte Wirklichkeit, wenn du in dein Portfolio guckst. So. Und deswegen herrschte jetzt also eine gewisse Panik bei den Leuten und natürlich auch in Teilen des Trump-Teams.
Trotzdem fühlt er sich bestätigt. Er hat ja gesagt, 75 Länder hätten ihn angerufen und hätten ihm, Zitat, den Arsch geküsst.
Mhm.
Nur halt die Chinesen nicht, ne?
Nee, das zeigt natürlich auch, also Donald Trump ist nicht viel rumgekommen in der Welt.
Mhm.
Denn wenn er ein bisschen rumgekommen wäre, dann wüsste er, dass das ein Talk ist, der kommt in China gar nicht gut an. Also für alle, die in China mal waren, wissen die, wie wichtig in der asiatischen und vor allem auch in China, in dieser Welt, das ist, was man das Gesicht wahren nennt dort. Das heißt, die Chinesen sind eher bereit, eine Rezession hinzunehmen, auch eine knackige Rezession von minus 5%, als das Gesicht zu verlieren. So. Und wenn Donald Trump jetzt also nicht nur hingeht und erst 50 und jetzt glaube ich sind wir bei 104% Zollen, ne? Auch ganz immer so 104, warum 104, warum nicht 100 oder 120? Gut, 104%. Sondern die sozusagen auch noch verspottet und demütigt. Ja? Dann sagen die Chinesen, jetzt schauen wir doch mal, wie das Spiel ausgeht. So. Und da haben die auch, das ist nicht Europa, das ist nicht Deutschland, das ist auch eine Supermacht. So.
Mhm.
Und die haben übrigens die Woche auch gezeigt, was sie in der Lage sind. Also warum kam es jetzt zur Kehrtwende? Weil die Chinesen angefangen haben, wie verrückt, amerikanische Treasuries, also Schuldverschreibung, zu verkaufen. So. Und das hat den Bondmarkt unter Druck gesetzt und hat dazu geführt, dass die 10-jährige Staatsanleihe, und das ist sozusagen, das ist der Lebens sozusagen, die Lebenszufuhr der amerikanischen Wirtschaft, weil an dem alles hängt, in dem Augenblick, wo die eben wie verrückt das Zeug auf den Markt geworfen haben, die Yields, also die Zinssätze nach oben gegangen sind. So. Und das heißt, der amerikanische Verbraucher kommt jetzt nicht nur unter Druck, weil alles teurer wird, sondern auch noch, weil plötzlich die Bank ihm sagt, also dein Hauszins, Hauskredit, der kostet übrigens demnächst nicht mehr 2,2%, sondern 4,4. So.
Das wird schwierig.
Deswegen, wie gesagt, hat sich Donald Trump dann am Mittwoch vor die Presse gestellt und gesagt, naja, ein paar Leute sind jetzt nervös geworden. Bondmarkets are beautiful, beautiful, beautiful. Aber er wolle jetzt doch mal, um sozusagen, damit die Leute jetzt nicht außer Rand und Band geraten, sagen, also 90 Tage jetzt erstmal abwarten.
Sind auch seine Freunde nervös geworden?
Ja, die Milliardäre, ja.
Elon Musk, nennt beispielsweise Trumps Handelsberater Peter Navarro dümmer als einen Zack-Zack-Ziegelsteine. Mhm. Denn Musk ist natürlich für Freihandel, der hat ja auch für Wohlstand gesorgt auf der Welt.
Ja, also man sieht jetzt die ersten natürlich Friktionen innerhalb des Trump-Lagers. Mich erfüllt das, und ich glaube nicht nur mich, mit einer gewissen Schadenfreude, weil bei der Amtseinführung sah man die ja alle da, ne?
Ja.
Also wie sie dann sozusagen sich rangewanzt haben an den Präsidenten, also Elon Musk und Mark Zuckerberg und der Apple-Chef und alle, ne, die jetzt bluten müssen. Wirklich spannend finde ich, also wenn man den Trump-Leuten zuhört, was eigentlich das Ziel sei, ist das völlig unklar. Die einen sagen also, wir wollen gerechte Zölle, dass also wir Amerikaner nicht über den Tisch gezogen werden. Könnte man sagen, okay, hat die EU jetzt auch angeboten, 0% für alles.
Ja.
Dann heißt es, nee, das wollen wir gar nicht. Donald Trump sagt plötzlich, nee, es geht gar nicht um Zölle, es geht um das Handelsdefizit. Also er wolle das Handelsdefizit beseitigen. Das heißt, wenn man das wirklich ernst nimmt, dass die Amerikaner aufhören müssen, billige Sachen zu konsumieren. Mal schauen, wie die das finden, ja. So, und jetzt ganz neu, Peter Navarro, das ist das Mastermind hinter diesen ganzen Plänen. Der ist Wirtschaftsprofessor in irgendeiner im Mittleren Westen, ich glaube Indianer oder irgendwo so an so einer Uni. Das ist der Typ, der Trump das alles eingeredet hat. Der sitzt jetzt im Fernsehen und sagt, nee, es geht gar nicht um Zölle, es geht auch nicht um das Handelsdefizit. Es gehe darum, die verloren gegangenen Industriearbeitsplätze nach Amerika zurückzubringen. Also die Rückabwicklung der Globalisierung. Ja. Also davon wollen die Linke ja immer geträumt. Das ist gewissermaßen Donald Trump als Karl Marx der letzten Tage. Und das Faszinierende finde ich, oder auch Lustige, ich meine, das ist die reichste Nation der Welt. Wenn du guckst, von den 25 wertvollsten Unternehmen, 23 amerikanische Unternehmen. Und wovon redet er? Immer nur von Autos. Also letztlich von der sterbenden Industrie. Es ist immer der Stahlarbeiter, der Industriearbeiter, der Autoschlosser. Er sagt, also wir brauchen jetzt Reparationen für jeden Mercedes und jeden VW, der auf amerikanischen Straßen fährt. Dass die gesamte Tech-Industrie dominieren, davon ist komischerweise nie die Rede. Also er hat so eine fast sentimentale Hinwendung jetzt zum fleißigen Eisenbieger, ja, entwickelt. 8% übrigens der amerikanischen Arbeitsplätze sind überhaupt noch im Manufacturing, 92% nicht. Also er redet über diese 8%. Mhm. Darauf liegt sein Fokus. Und also aus dem Welthandel aussteigen, das ist ein ambitioniertes Programm. Das heißt, dass jeder Schuh von Nike demnächst in Amerika wieder produziert werden muss, jedes Telefon von Apple wieder in Amerika produziert werden muss, dass sie wieder Kaffeebohnen anbauen müssen, ja, oder überhaupt zum allerersten Mal. Ich weiß gar nicht, wie gut in Florida oder Mississippi die Felder für Kaffeebohne geeignet sind.
So viel,
ja?
Höhere Löhne.
Das ist immer das beliebteste Getränk der Amerikaner, weil aus Venezuela soll ja auch nichts mehr kommen. Und so weiter und so weiter. Das ist natürlich crazy shit.
Sie wiederholen ja auch einen Fehler aus den 30er Jahren, da gab es auch schon so eine Zollpolitik mit krassen Zöllen, um die eigenen Arbeitsplätze zu schützen. Und am Ende stand die Weltwirtschaftskrise, die den Zweiten Weltkrieg quasi vorbereitet hat.
Ja, also jedes Programm jedenfalls, diese Art von, wir schützen unseren Markt, wir steigen aus dem Welthandel aus, vor allen Dingen, wenn man so eine große Nation ist wie Amerika, die da ja enorm von profitiert hat, ist selbstzerstörerisches Programm. Es wird jetzt nicht zu einem zweiten, dritten Weltkrieg führen. Auch damals war das sozusagen noch so das Sahnehäubchen on top.
Den Leuten ging es schlecht.
Es gab auch andere oder wichtigere Treiber für die große Depression. Aber die Wall Street, die Leute dort, die haben ja den Herrn Trump unterstützt.
Ja, ja.
Und sitzen jetzt da und sagen, aber das haben wir doch nicht gewollt. Ja, so geht das. Wir haben das nicht gewollt. Also Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock. Mhm. Der saß jetzt Mitte der Woche in New York bei so einem Investoren-Dinner oder Investoren-Lunch war es, die alle so vor ihrem Caesar Salad, ne? Anzug. Er vorne, Larry. Also BlackRock ist der größte, mit einer der größten Vermögensverwalter der Welt.
Bei dem auch Friedrich Merz angeheuert hatte.
Und sagt, ja, also so nach seiner Einstellung, das könnte nochmal 20% jetzt nochmal weiter runtergehen. Und so die ersten Gabeln fallen in den Salat. Ja, so. Dann wird er gefragt, wie er sich denn überhaupt, wie er so, was sein Eindruck ist zum Zustand der amerikanischen Wirtschaft. Sagte, ja, also wir reden jetzt immer davon, dass die Rezession drohe. Also er habe das Gefühl, sie seien eigentlich schon in der Rezession. Jetzt fällt sozusagen den ersten Fels der Gesicht sozusagen die Suppe, ja. Ja, das war gut. Larry Fink, der hat 1,2 Milliarden an Privatvermögen gemacht. Ja, der kann das ausreiten, die auch so eine schlechte Welle. Aber das gilt natürlich nicht für die einfachen Anleger. Und insofern, da ist jetzt Feuer unterm Dach.
Ich frage mich langsam, die AfD hat ja auch Donald Trump immer unterstützt. Tino Chrupalla ja auch immer noch, findet es immer noch richtig. Nur bei Alice Weidel, da bröckelt so langsam die Unterstützung für Trump. Die stehen jetzt relativ wie der begossene Pudel da. Ne?
Also ein bisschen wie bei den Unterstützern halt im Trump-Lager. Ne? Also der Elon jetzt gegen diesen, wie gesagt, das gegen das Mastermind, Peter Navarro, du hast es schon angesprochen, also auf X, da kennt der Musk ja auch gar nichts. Also Navarro wird eben dümmer als ein Sack Ziegelsteine. Halben Tag später, er müsste sich entschuldigen.
Ach was.
Beim Sack Ziegelsteine.
Ach so. Sehr
dass ich den mit Peter Navarro verglichen habe. So ist es jetzt auch ein bisschen bei der AfD. Also ich habe das auch, also ich habe mich jetzt ja auf X mehrfach lustig gemacht über Donald Trump und habe jetzt solche so kleine Videos. Es gibt so ein Video mit so chinesischer Musik unterlegt, wo du dann immer so amerikanische Arbeiter siehst, ja, die jetzt also BHs zusammen wieder nähen und also iPhones und so, also sozusagen die Zukunft des amerikanischen Marktes. Mhm. Und also die wütendsten Reaktionen kamen von erkennen wir von AfD-Anhängern, die also wenn es noch eine Fraktion gibt, ja, die zu Donald Trump steht in Deutschland, immerhin der Mann, der uns ja auch als Krimineller jetzt und Gauner und Verbrecher bezeichnet hat, dann ist es die AfD. Und da habe ich mich so gefragt, wie nennt man eigentlich eine Partei, ja, deren Funktionäre einem ausländischen Staatsmann jetzt die Daumen drücken, der angekündigt hat, deutsche Industriearbeitsplätze in millionenfacher Höhe zu vernichten und also die Basis des deutschen Wohlstands zu ruinieren. Also Patriot jedenfalls ist nicht das erste Wort, das einem dann in den Kopf kommt.
Wir schauen, wie es weitergeht. Immerhin ist jetzt mit Friedrich Merz jemand, der zum Kanzler gewählt wird, der womöglich sich sehr gut damit auskennen mit dieser Thematik, wenn er ja auch bei BlackRock gearbeitet hat.
Und ja, wobei, nee. Das heißt ja immer, der war so ein wahnsinniger Wirtschaftsexperte. Der
ist er nicht?
Also Friedrich Merz, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Er ist ja der künftige Kanzler, also wir gratulieren ihm auch von dieser Stelle. Ne?
Ja.
Nur, der Mann war Lobbyist, der war Anwalt, Wirtschaftsanwalt.
Okay.
Und seine Funktion bei BlackRock war, seine Kontakte zu nutzen, die er in Berlin noch hatte, um ein paar Türen aufzumachen. Dass der sich mit Finanzinstrumenten besonders auskennt. Ich glaub's nicht. Es gab eine sehr böse Geschichte im Spiegel über ihn zu lesen, dass die Leute bei BlackRock, als er anfing, ihm erstmal über erklären mussten, wie ETFs funktionieren und es Mühe hatten, es ihm überhaupt beizubringen, weil er immer, also es war erkennbar, das war eine fremde Welt jedenfalls.
Ah, okay. Ah, da habe ich ihm mehr zugetraut. Aber immerhin hat er
also
geschafft.
Also wahrscheinlich alles böses Gerede des Spiegel, wir wissen das ja nicht. Hm?
Kann sein. Immerhin hat er es geschafft, dass die Koalition steht. Damit hat man so schnell jetzt dann doch nicht mehr gerechnet. Am Mittwoch wurden stolz die Ergebnisse präsentiert. Die Opposition muss natürlich enttäuscht sein, ganz klar. Grünen-Chefin Franziska Brandner, muss ich kurz nachschauen, sagt, die Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh. Hat mir gut gefallen. Siehst du das auch so kritisch?
Naja, es ist so ein bisschen so ein Wohlfühlprogramm.
Ernsthaft?
Allen Wohl und keinem Wehe, ne? Ja, also die Mütter, die lange sich reingehängt haben, kriegen jetzt mehr Rente. Wir alle, wenn wir einkaufen, können ein bisschen billiger essen, beziehungsweise es gibt nur noch einen Mehrwertsteuersatz von 7%, ja. Von den Ausländern müssen wir uns auch weniger fürchten, ja. Ist nach wie vor, wird es natürlich eine Antidiskriminierungsstelle geben, um allen, die sich diskriminiert fühlen, ja, aufzuhelfen. Was hat mir am besten gefallen? Ah ja, das war, ich muss gleich nochmal gucken, ich habe es mir extra mitgebracht hier, Einsamkeitsstrategie. Also unter dem Stichwort Einsamkeit, ja, wahrscheinlich unter Gesundheit, okay. Seite 105 des 144-seitigen Koalitionsvertrages. Die Einsamkeitsstrategie werden wir weiter fortschreiben und die Arbeit bestehender Netzwerke unterstützen. Also das heißt, uns lässt nicht mal die Regierung alleine in unserer Einsamkeit. Ja, so ist ein bisschen der Koalitionsvertrag. Ne?
Ich finde, er kommt ein bisschen zu schnell, zu schlecht weg, denn wenn wir die Umfragen anschauen, die AfD hatte in einzelnen Umfragen sogar schon jetzt die Nase vorn. Ich finde schon, dass man betonen kann, es gibt eine Migrationswende. Es gibt Zurückweisungen an den Grenzen, keine freiwilligen Aufnahmeprogramme aus Afghanistan, Familiennachzug wird ausgesetzt, also da tut sich schon was. Die Ukrainer laufen nicht mehr ins Bürgergeld. Das muss man ihnen schon zugute halten. Das war sicherlich für die SPD ein großer Schritt.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob es jetzt für die SPD ein großer Schritt war. Also es gibt sicherlich so Truppen in der SPD, die haben sich auch jetzt sofort gemeldet. Diese Arbeitsgruppe irgendwie Migration und Flucht oder wie die dann heißt, die haben gesagt, also das Ganze muss ja noch durch die SPD-Mitgliederbefragung jetzt, ne? Mhm. Also sie würden ihren Mitgliedern empfehlen und allen SPD-Angehörigen diesem Vertrag nicht zuzustimmen. Schauen wir mal. Aber im Prinzip glaube ich, das war ja immer eine grüne Idee, also jedem Flüchtling noch einen so Anwalt zur Seite zu stellen. Das ist übrigens auch rausgefallen, habe ich gesehen. Das war ja auf den letzten Metern der Ampel noch. Also allen, die einen, also das ganze Asylverfahren hinter denen lag, ja, mit allen Einsprüchen und drei Richter sich drüber gebeugt hatten, vor 5 Gerichten. Und dann am Ende hatte er seinen Asylstatus, war da halt, aus Rumänien kam oder wo auch immer, ja, wo man nicht so verfolgt ist, war das jetzt verwirkt. Dann hat noch, das war dann eine Schlussidee der Ampel, kriegt er noch extra auf Steuerkosten einen Anwalt zur Seite gestellt, damit das ganze Verfahren nochmal aufgerollt werden konnte. So, das hat jetzt auch die SPD zusammen mit der CDU beendet. Ich glaube, das ist ein grüner Fetisch. Das ist nicht wirklich, das war nie ein Leib- und Magenthema der Sozialdemokraten, dass wir jeden aufnehmen, so Open Borders und dann im Zweifel auch, wenn einer es mal hierher geschafft hat, im Land halten.
Die Jusos allerdings laufen Amok.
Ja gut, ja, wobei Amok, ich weiß nicht, tun die wirklich Amok laufen, die haben sich dann jetzt wahrscheinlich auch zu Worte gemeldet und haben gesagt, also geben sozusagen zu Protokoll, dass sie jetzt entsetzt sind, ja.
Auch in der Wirtschaft wird es zumindest ein Wändchen geben. Also die Unternehmenssteuern greifen zwar erst später, aber es gibt massive Sonderabschreibungen, 30% jeweils in den ersten 3 Jahren. Das kann schon einen Schub geben. Also ich finde, man kommt zu schlecht weg momentan.
Ja, hör auf. Also Caro, wenn du das jetzt ein bisschen, also Koalitionsvertrags Lob hier unterbringen willst, be my guest, ja? Also du bist ja auch die Gastgeberin der Sendung. Also ich will mir da jetzt gar nicht, wie Jonathan sind eh so immer so kritisch und so ein Synölig. Also ich will das jetzt, also pass auf, wir entscheiden uns jetzt mal, super, ja, go for it, Friedrich, ja, also wie gesagt, das zeigt, der erste Satz ist schon super, im Koalitionsvertrag, gleich in der Präambel, da fühle ich mich natürlich abgeholt, ja, das Leben in Deutschland wird komplizierter, teurer und anstrengender. Oh, und ich habe gesagt, ja, ihr habt mich verstanden. So ist es, genau so ist es. Ja? Ich habe jetzt noch nicht so richtig die Lösung gesehen. Also vielleicht die Aktivrente, die jetzt kommt. Ja, wenn ich dann irgendwann mal in Rente bin, darf ich weiterarbeiten. Das hat mir gefallen. Als die ersten 2000 Euro dann steuerfrei. Ne?
Das ist für dich ein Tag.
Ja, genau, für mich ein Tag. Dann haut doch wieder der Finanzhammer zu. Nein, also so, ja. Mal schauen. Es ist der kleinste Kompromiss, den man gefunden hat.
Was fehlt dir?
Na gut. Ich habe nicht den Eindruck, dass...
Also außer Rentenreform, Krankenreform, Rentenversicherung, was Sozialversicherung?
Also es geht letztlich, also ist die Rente, es geht alles weiter, Rentenniveau gesichert, ja, bei 48%. Dann steht drin ja, was uns dann fehlt, weiter aus der Steuerkasse. Das sind jetzt 100 Milliarden, 140 Milliarden, jetzt schon. Ja, das ist fast ein Drittel des Bundeshaushalts, der in die Rente läuft.
Da hilft es nicht, dass du gerade den Aktienmarkt vorhin schlecht gemacht hast und die Leute jetzt Schiss haben vor ETFs, obwohl die ja sicher sind.
Ja, wobei das ist ja auch nicht, also ein Umsteuern ist ja auch nicht vorgesehen. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, klar, man hat sich jetzt so, gibt dann so die Leib- und Magenthemen der einzelnen Parteien. Und die CDU ist jetzt wahnsinnig stolz, dass sie diese ganze Steuererhöhungsvorstellung der SPD abgewehrt hat und jetzt so ein bisschen was bei der Migration macht. Die SPD ist wahnsinnig stolz, also der Rentner, ja, die Rente ist sicher, ne? Die ist so, ja, es geht alles so weiter.
31.
Wir kommen ja so die Mütterrente und die Aktivrente, alle kommen alle möglich noch oben drauf. Aber also für ein Land, das so im Sturm steht wie wir, ja, also klar, wir werden auch ein bisschen bei der Bürokratie machen, so, aber es ist, also ist da irgendwas drin, wo irgendjemand in Deutschland jetzt sagt, oh nee, das geht gar nicht, ich bin ja getroffen. So, ich meine, das hat die letzte Ampel hat ja, vielleicht wenn das auch ein bisschen zu mutig war, aber sie wollten ja wenigstens mal den Landwirten ich habe jetzt nichts gegen die Landwirte, aber sie haben ja mal einzelne Gruppen mal sich vorgenommen und hat da gesagt, da wollen wir jetzt mal sparen. Ich sehe da gar nichts in diesem Vertrag.
Doch, bei den Bürgergeldempfängern.
Ah ja, bei den Bürgergeldempfängern, ja. Also derjenige Bürgergeldempfänger, der es jetzt allzu doll treibt, ja.
Kriegt nichts mehr.
Ist da jetzt angekündigt, wollen wir auch mal sehen. Ich glaube, dass die zuständige Ministerin wiederum kommt von der SPD, die muss das ja dann exekutieren, ob es dann wirklich so wird, dass jemand, der also immer nicht auftaucht, dem das Geld dann wirklich gestrichen wird, schauen wir mal.
Die Ministerposten sind ja noch nicht vergeben. Das soll erst nach dem SPD-Parteitag stattfinden. Man weiß nur, welche Partei welches Ressort bekommt. Was aber sicher ist, Nancy Faeser wird nicht mehr Innenministerin sein.
Ja.
Sie hat sich aber offenbar gedacht, jetzt gehe ich nochmal mit einem richtigen Paukenschlag und hat einen Journalisten wegen eines Memes verklagt.
Ich glaube, die Klage wahrscheinlich, das liegt schon ein bisschen zurück, aber es gab jetzt das Urteil dazu. Aus der, nennen wir mal so, Sondergerichtszone Bamberg. Ja, die sind ja in Bamberg schon ein paar Mal jetzt aufgefallen. Das ist übrigens die gleiche Staatsanwaltschaft, die diesem armen Rentner morgens um 6.15 Uhr die Tür... Ja, ja, das sind die, die eingetreten haben im Durchsuchungsbefehl, weil er sich lustig gemacht hat über Robert Habeck. Das war diese Shampoo-Geschichte, ne?
Ja, ja.
Wo so eine Shampoo-Flasche...
Schwachkopf.
Und nicht mehr Schwarzkopf draufstand, sondern Schwachkopf. Und das geteilt hatte, also und jetzt also das Amtsgericht Bamberg offenbar im gleichen Geiste, ja, also wir müssen sozusagen, müssen unsere Politiker schützen vor übler Nachrede und so, also jetzt haben den Richterhammer fallen lassen auf so einen Journalisten, Deutschlandkurier ist irgendwie so ein AfD-nahes Ding.
Mhm. David Bendels heißt
David
der Chefredakteur.
Ja, der ist jetzt bekannt geworden damit. Also Gefängnis, 7 Monate, gut zur Bewährung ausgesetzt, aber eine Gefängnisstrafe.
Mhm.
Und?
Weil? Das müssen wir mal erklären.
Ja, so. Ja. Also er hat ein Foto in Umlauf gebracht, wo er, also Frau Faeser hatte sich hingestellt und hatte wieder so wie Remember, ne, ist klar, was man dann so macht an bestimmten Gedenktagen. Wenn es dann wirklich drauf ankommt, mal, weil irgendwelche Leute Tod Israel rufen oder Juden ins Gas, ist dann die Innenministerin immer nie zu sehen gewesen. Aber dann dafür sich halt hinstellen mit We Remember. Und dann hat er dieses Foto genommen und hat das dahingehend verfremdet, dass da jetzt auf dem Schild stand, ich glaube, ich hasse Meinungsfreiheit.
Ja.
So. Ja.
Weiß ja jeder, dass das wahrscheinlich nicht echt ist, ne, der das sieht.
Ja, selbst wenn es echt wäre, so ganz falsch ist es ja auch nicht. Also dem Track Record, den sie hatte, also ich meine, sie hat wie keine andere die Pressefreiheit in Deutschland missachtet, indem sie mal ganz versucht hat, ein Magazin, was ihr nicht passt, vom rechten Rand dicht zu machen. Mhm. Ja, so. Und auch in der Corona-Zeit, also auch mit dem Demonstrationsrecht, hatte sie es nicht so. Also ich meine, sie war gleichzeitig Verfassungsministerin, hat sie doch den Bürgern empfohlen, naja, man könnte ja auch zu Hause bleiben, ne? Warum man nach dem Motto, warum man überhaupt auf der Straße auf diesen Querdenker-Demos rumspringen müsse. Also zu Hause demonstrieren wäre auch ganz schön, ja? Wahrscheinlich so vor den Kindern oder ich weiß nicht so. Also jedenfalls, er zeigte es, also er hatte einen eklatanten Nachholbedarf, ja, beim Blick ins Grundgesetz. Gut, also, jedenfalls. Der kriegt er jetzt dafür, für diese Verbreitung dieses Fotos, 7 Monate Gefängnis zur Bewährung ausgesetzt. Und nicht nur das, das ist jetzt auch eine Innovation, die gesagt, der Sondergerichtszone Bamberg. Er solle sich schriftlich bei der Innenministerin entschuldigen.
Als Auflage.
Das ist ja noch gar nicht gegeben. Steht übrigens auch, glaube ich, also das ist eine, wie gesagt, das steht nicht im Strafgesetzbuch, ja. Du musst dich entschuldigen. Es gibt beim Jugendstrafrecht, gibt's sowas. Also wenn du es ganz doll getrieben hast und hast sozusagen so einen armen Edeka-Händler beklaut, ja, oder so einer armen Oma das Bein gestellt, dass du dich dann entschuldigen musst bei der Oma, ja, die da jetzt mit blauen Flecken liegt. So, das ist natürlich, das sagen wir im Erwachsenenstrafrecht, hat's das bislang, ist das nicht vorgesehen, ja, dass du also schriftlich bei der Ministerin entschuldigen musst, ne? So, und da kommt eine ganz neue, das ist eben so eine neue ja auch Rechtsprechung. Das nannte man früher in der Weimarer Republik Majestätsbeleidigung. Das haben wir ja auch jetzt wieder neu integriert ins Strafrecht, und das nehmen jetzt eben einige Gerichte und Staatsanwaltschaften sehr, sehr ernst. So. Nun kann man ja sagen, die arme Frau Faeser kann jetzt nicht für das Gerichtsurteil, aber es handelt sich hier um ein Antragsdelikt. Mhm. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft kann nicht tätig werden, ohne dass die Betroffene, in diesem Fall die Innenministerin oder noch Innenministerin, sagt, ja, ich möchte, dass das verfolgt wird. So, also man hat ihr das vorgelegt, hat ihr dieses Bildchen gezeigt, da war sie ganz empört, ja, dass sowas über sie in Umlauf gebracht wird. Und dann ist das jetzt rausgekommen. So, und das heißt, am Ende, Conclusio, wird sie eben als die Bundesinnenministerin in die Geschichtsbücher eingehen, die also regierungskritische Bildchen auf X, / Twitter, ernster nahm als die Aufzüge Hardcore-Antisemiten auf deutschen Straßen, die Tod Israel gerufen haben. Da komischerweise ist sie nie tätig geworden.
Das Amtsgericht Bamberg hat sich ja auf diesen Paragraf 188 Absatz 2 Strafgesetzbuch berufen. Und da steht sogar, eine Strafe von 6 Monaten bis 5 Jahren wäre vorgesehen, ja, für dieses Delikt. Ja, deshalb der Spiegel sagt, da ist der jetzt noch gut davon gekommen.
Ja, Bende ist gut weggekommen. Ja, ja, genau. Ja, also ich habe auch schon, also ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden bei dem, was ich auf X so in Umlauf bringe.
Das habe ich mir ehrlich gesagt überlegt. Ich habe mal deinen Instagram-Account angeguckt und du hast ja für deine Kolumne oft so Zeichnungen von Politikern, wo auch die Politiker verfremdet sind. Also da ist zum Beispiel Friedrich Merz mit der Merkel-Raute. Bei wie vielen Politikern musstest du dich eigentlich schon entschuldigen?
Oh, vielleicht kommt das jetzt noch. Mal schauen. Ne? Vielleicht müssen wir in der Tat den Illustratoren, den Tapferen jetzt das Urteil aus Bamberg vorlegen und sagen, seid vorsichtig, ne, was ihr da tut. Da könnte jetzt der nächste Minister kommen. Das ist ja leider auch im Koalitionsvertrag weiter mit drin. Also der Kampf gegen Hass und Hetze, das sind so typische Politiker-Begriffe.
Ich finde das eigentlich gut. Ja, man muss es halt nicht übertreiben.
Ja, aber gegen Hass und Hetze. Nur, dann hätte man doch mal ganz gerne gewusst, was Hass und Hetze ist. Ja,
genau.
So. Und wie man erkennt, wenn man schon also satirische Bildchen als Hass und Hetze gelten, ja, und so ist ja die Auslegung offenbar dann, dann wird es jedenfalls wird's eng mit der Meinungsfreiheit. Nach wie vor kämpft diese Regierung ja auch, dafür muss man sie eigentlich loben, gegen die Lüge.
Ja.
Ja, gegen die Lüge, also biblisches Vorhaben. Da steht jetzt auch nach wie vor im Koalitionsvertrag drin, die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Friedrich Merz ist ein Held von Verhandler, ja? Er ist der Gott der Verhandlungen, ja? Er ist sozusagen der Mann, von dem Donald Trump sich noch abschneiden kann, ja? Bei Art of the Deal, eine große Scheibe. Dann ist das ja erkennbar eine falsche Tatsachenbehauptung. Ja. So, wie wir sehen beim Blick in den Koalitionsvertrag. Das heißt, ich stehe mit einem Bein gewissermaßen jetzt im Konflikt mit dem neuen, von der Regierung dann vorbereiteten Gesetz gegen die Verbreitung falscher Tatsachenbehauptung. Weil das sei keine Meinungsäußerung. Doch, es ist eine Meinungsäußerung. Ich darf sogar hier noch ungeschützt behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Ja, wofür ich viel Evidenz habe. Liebe Leute, ja, man darf auch Unsinn behaupten. Das war bislang jedenfalls die letzten 80 Jahre, erkennbar übrigens in Deutschland, straffrei.
Ich glaube, das bleibt auch, da ja der Bundeskanzler im Wahlkampf auch schon viel Schwachsinn erzählt hat, den er dann zurückgenommen hat. Ne? Wie wir machen keine Schulden und so weiter, wird das wahrscheinlich so bleiben. Aber wir müssen zum Ende kommen, Jan. Deswegen habe ich mir überlegt, wir haben ja immer am Ende Gewinner und Verlierer. Verlierer liegt fast schon auf der Hand mit Frau Faeser, oder ist ihr das zu langweilig?
Ja, Frau Faeser ist sicherlich vorbei. Andererseits, pass mal auf, die Ruhe in Rente kann man jetzt sagen. Ne? Also die heißt eine verdiente Politikerin. Also die, jetzt ist sie nicht mal dabei, aber ja, es ist hier was noch auskömmlich, glaube ich. Und wie gesagt, es gibt ja noch die Aktivrente. Vielleicht findet sich auch noch da eine Möglichkeit der Nachbeschäftigung, die dann steuerfrei gestellt ist. Nur ich glaube, die Verlierer sind die Grünen. Ja, oh. Also ja, die hatten jetzt gedacht, natürlich, sie machen jetzt, trinken jetzt den großen Höhenflug an. Und die waren ja auch kurz die Helden der Stunde, als sie da in einem Koalitionsvertrag sich verewigt hatten. Beziehungsweise
staatstragend.
Als staatstragende Partei, dann gelobt worden für die Zustimmung und sich das auch so ein bisschen mit einem irgendwie neuen ja noch 100 Milliarden Umweltpakete was erkaufen oder abkaufen lassen. So, aber wenn man jetzt in den Koalitionsvertrag guckt, der geht natürlich vor allem auf Kosten grüner Ideen. Ja? Mhm. Und der Gewinner, um bei der schönen Kategorie Gewinner zu bleiben, oder zu der zu kommen, für mich Markus Söder. Ja, also man sah am Mittwoch, also als die jetzt vor die Presse traten, um ihren Koalitionsvertrag vorzustellen, es sind ja drei Parteien, was alle vergessen. Also es gibt jetzt sieben Ministerien für die SPD, sieben Ministerien für die CDU, Parität, und drei für die CSU als dritter Koalitionspartner. Hatte, glaube ich, keiner so gute Laune wie er. Ja? Stand dann da wie der König von Deutschland, ne, und sagte also, mit dem typischen Markus Söder, grinsen, dass er auch mal so ein bisschen was verschlagen Diabolisches hat. Ne? Wir werden uns jetzt öfter sehen.
Er wird ja schon als heimlicher Vizekanzler gehandelt.
Ja, ist er nicht, das finde ich eigentlich so klein.
Ist so klein?
Ist er nicht der heimliche Kanzler?
So ein bisschen, der Schattenkanzler.
Der Schattenkanzler, nennen wir ihn mal den Schattenkanzler.
Alles klar, Jan. Das war schon heute wieder mit unserem schwarzen Kanal. Ich hoffe, ihr habt euch gut amüsiert. Ihr könnt uns immer sehen, jede Woche, donnerstags, freitags, überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube und fokus.de. Tschüss.